Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 47 des History Lost in Time Podcasts. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode spreche ich über die Schlachtschiffe der Kaiserklasse. Dies waren die ersten deutschen Schlachtschiffe, die Turbinen als Antrieb verwendeten, und sie waren daher technisch ein deutlicher Schritt nach vorne.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Es werden die gleichen Quellen wie in den anderen Schlachtschiff-Episoden verwendet. Die Quellen in Kurzform: Admiral Scheer, Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg, Verlag August Scherl, Berlin, vermutlich 1919, Datum des Vorworts. Ulrich Israel, Jürgen Gebauer, Panzerschiffe um 1900, Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1998. Günter Kroschel, August Ludwig Evers, Die deutsche Flotte 1848 bis 1945, Verlag Lohse Eising, Wilhelmshaven 1962, dritte verbesserte Auflage 1964. Hans-Jürgen Hansen, Die Schiffe der deutschen Flotten 1848 bis 1945, Verlag Bechtermünz, genehmigte Lizenzausgabe für Weltbild Verlag Augsburg 1998. Und wie üblich Wikipedia. Die Schlachtschiffe der Kaiserklasse sollten 5 veraltete Küstenpanzerschiffe ersetzen und wurden 1909 bestellt. Der Bau begann mehr oder weniger sofort, nachdem die Schlachtschiffe der Nassau-Klasse fertiggestellt worden waren und während der Bau der Schlachtschiffe der Helgoland-Klasse noch lief. Wie üblich folgt erstmal ein Blick auf die Konkurrenz. Die Kaiserklasse wurde zwischen Ende 1909 und Mitte 1913 gebaut. In die gleiche Zeit fallen im Ausland die britische Orion-Klasse, die amerikanische Wyoming-Klasse, die japanische Kawachi-Klasse, die französische Courbet-Klasse, die italienische Conte di Cavour-Klasse und letztlich auch die russische Gangut-Klasse, wobei ich die ja bereits mit den Helgoland-Schiffen verglichen habe. Wenn ich so viele Schiffsklassen einzeln betrachte, wird das hier aber eine unübersichtliche Zahlenschlacht. Andererseits will ich aber auch keine Klasse ausschließen, deswegen werde ich das ein wenig anders und kompakter versuchen als sonst. Die britische Orion-Klasse und die japanische Kawachi-Klasse wurden zwischen 1909 und 12 gebaut. Die amerikanische Wyoming-Klasse zwischen 1910 und 12, die französischen Courbet-Schiffe zwischen 1910 und 14 und die italienischen Conte di Cavour-Schiffe zwischen 1910 und 15. All diese Schiffe verdrängten mehr als 20.000 Tonnen. Die Kawachis waren dabei die leichtesten mit rund 21.800 Tonnen, die Wyomings die schwersten mit rund 27.700 Tonnen. Die Länge der Schiffe lag zwischen 160 und 180 Metern, die Breite zwischen 25,5 und 28 Metern und der Tiefgang zwischen 8,2 und 9,3 Metern. Alle nutzten jetzt Turbinen als Antrieb und besaßen Leistungen zwischen 25.000 und 33.000 PS. Die Geschwindigkeit war bei den Schiffsklassen nahezu identisch, um die 21 Knoten. Die Amerikaner, Japaner, Franzosen und Italiener setzten weiterhin auf 305 mm Kanonen. Die Italiener hatten aufgrund einer eigentümlichen Anordnung mit 3 Trippel- und 2 Doppelgeschütztürmen 13 Geschütze zur Verfügung, alle anderen Schiffsklassen hatten 12 Geschütze. Unterschiede gab es aber bei der Anordnung. Die Conte di Cavours und Wyomings hatten ihre Geschütze auf der Mittellinie des Schiffes angeordnet und konnten daher alle Geschütze bei einer Breitseite auf ein Ziel abfeuern. Die Kawachis hatten ein Hexagon, die Courbets ein Viereck mit zahlreichen Flügeltürmen, wodurch ihre Breitseite schwächer war. Die Briten setzten bei den Orions erstmals 343 mm Geschütze ein. 10 Stück waren in 5 Türmen auf der Mittellinie angebracht, was eine sehr schwere Breitseite ermöglichte. Die Sekundärbewaffnungen waren nicht außergewöhnlich. Die Orions setzten 16 102 mm Geschütze ein. Die Wyomings verwendeten bereits 21 127 mm Geschütze. Die Courbets nutzten 22 138 mm Geschütze, die Conte di Cavours 12 120 mm Geschütze. Die Franzosen und Italiener hatten zudem noch einige kleinere Geschütze an Bord. Die Japaner dagegen hatten ihre Sekundärbatterie noch sehr altmodisch aufgestellt und verwendeten 3 unterschiedliche Kaliber, 152 mm, 120 mm und 76 mm. Was hatten die Deutschen angesichts dieser Konkurrenz nun mit den Kaiserschiffen gemacht? Im Vergleich zur Helgoland-Klasse waren die Schiffe nochmal größer geworden. Ihre Länge betrug 172,4 Meter, ihre Breite lag bei 29 Metern, der Tiefgang bei 9,1 Metern. Sie verdrängten rund 27.000 Tonnen. Damit gehörten sie zu den eher größeren Schiffen im internationalen Vergleich. Die Besatzung bestand aus 41 Offizieren und 1043 Seeleuten, bei Flaggschiffen kamen nochmal rund 80 Mann dazu. Die Kaiserschiffe galten als sehr gut im Wasser liegend, verloren jedoch bei scharfen Kurven bis zu 2/3 ihrer Geschwindigkeit und neigten sich dabei auch bis zu 8 Grad zur Seite. Wie bereits erwähnt, kamen auf diesen Schiffen erstmals Turbinen zum Einsatz. Diese Umstellung sorgte für große Platzersparnis, da die älteren konventionellen Maschinen sehr platzintensiv waren. Außerdem wurde die Reichweite der Schiffe deutlich erhöht. Die Schiffe der Kaiserklasse erzielten eine Leistung von etwa 27.600 PS und erreichten eine theoretische Geschwindigkeit von 21 Knoten. Die Leistungen waren tatsächlich jedoch etwas höher und so erreichten die Schiffe 22 bis 23 Knoten. Das schnellste Schiff war die SMS Kaiser mit 23,4 Knoten. In puncto Verdrängung und Geschwindigkeit lagen die Kaiserschiffe damit in der internationalen Spitzengruppe. Die SMS Prinzregent Luitpold hatte eine etwas andere Konfiguration. Sie sollte mit 2 Turbinen und einem Dieselmotor ausgestattet werden. Der Dieselmotor war jedoch nicht einsatzbereit, als das Schiff fertiggestellt wurde, weswegen es mit nur 2 Turbinen fuhr. Als Ausgleich erhielt das Schiff größere Schiffspropeller, erreichte jedoch trotzdem nur etwa 20 bis 21 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Die Reichweite der Schiffe lag bei 14.600 Kilometern oder 9.100 Meilen. Die Hauptbewaffnung bestand aus 10 30,5 cm Geschützen in 5 Türmen. Die Anordnung der Türme hatte sich gegenüber den Nassau- und Helgoland-Schiffen leicht verändert. Ein Turm befand sich am Bug, einer an der Steuerbordseite vorne, einer an der Backbordseite hinten und 2 am Heck, wobei einer über den anderen hinwegschießen konnte. Die Kaiserklasse stellte damit einen Zwischenschritt zwischen den Dreadnought-Schlachtschiffen mit den verteilten Geschütztürmen und den modernen Schlachtschiffen mit Türmen auf der Mittellinie dar. Verglichen mit der Nassau- und Helgoland-Klasse hatten die Kaiserschiffe damit 2 30,5 cm Geschütze weniger. Aber die Nassau- und Helgoland-Schiffe konnten ein Ziel nur mit maximal 8 Geschützen gleichzeitig bekämpfen. Die Kaiserklasse konnte dagegen alle 10 Geschütze auf ein Ziel richten. Die Sekundärbatterie bestand aus 14 15 cm Geschützen. Für den Nahkampf standen 8 8,8 cm Geschütze zur Verfügung. 4 dieser Geschütze wurden während des Krieges durch 4 8,8 cm Flakgeschütze ersetzt. Zuletzt standen den Schiffen noch 5 50 cm Torpedorohre zur Verfügung. Die Panzerung bestand wie üblich aus Kruppstahl. Im Vergleich zur Helgoland-Klasse war sie jedoch erneut verstärkt worden. 5 Schiffe wurden gebaut, die SMS Kaiser in der Kaiserlichen Werft in Kiel, die SMS Friedrich der Große bei der AG Vulkan in Hamburg, die SMS Kaiserin bei den Howaldswerken in Kiel, die SMS Prinzregent Luitpold bei der Germania Werft in Kiel und die SMS König Albert bei den Chichau-Werken in Danzig. Baubeginn war zwischen Herbst 1909 und Sommer 1910. Die Schiffe liefen zwischen Frühjahr 1911 und 12 vom Stapel und wurden zwischen Sommer 1912 und 13 in Dienst gestellt. Der Stapellauf der SMS Kaiser fand am Geburtstag des verstorbenen Kaisers Wilhelm I. statt. Unter den Augen des damals amtierenden Kaisers Wilhelm II. Hielt Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg eine Rede, während Kaiserin Auguste die Taufe des Schiffes durchführte. Die Kaiserschiffe wurden in den Vorkriegsjahren vor allem bei Manövern und Auslandsfahrten eingesetzt. In den Jahren 1913 und 14 unternahmen die SMS Kaiser und die SMS König Albert zusammen mit dem Kreuzer SMS Straßburg Langstrecken-Auslandsfahrten nach Südamerika und Südafrika. Diese Fahrten sollten die Stärke der deutschen Marine demonstrieren und den neuen Turbinenantrieb bei Langstreckenfahrten testen. Bei dieser Fahrt wurden unter anderem Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Rio de Janeiro in Brasilien, Buenos Aires in Argentinien, Montevideo in Uruguay und Valparaiso in Chile angesteuert. Die Schiffe waren von Dezember 1913 bis Juni 1914 unterwegs und legten rund 20.000 Seemeilen zurück. Die Schlachtschiffe der Kaiserklasse dienten zu Beginn des Krieges im 3. Geschwader in der Nordsee. Die Strategie der deutschen Marine bestand bei Kriegsbeginn darin, durch provokante Manöver einen Teil der britischen Flotte zu stellen und damit langfristig das Stärkeverhältnis in der Nordsee zugunsten Deutschlands zu verändern. Dabei kam es unter anderem zu Küstenbombardements in England. Die Schlachtschiffe fuhren dabei mit einigem Abstand hinter den angreifenden Kreuzern und Schlachtkreuzern. Diese Strategie ging jedoch nicht auf, da sich die britische Flotte nicht stückchenweise zum Kampf stellte. Trotz mehrerer Einsätze in den Jahren 1914 und 15 kamen die Kaiserschiffe daher zu keinem Feindkontakt. Die erste Feindberührung gab es bei der Skagerrak-Schlacht im Frühsommer 1916, der größten Seeschlacht des Ersten Weltkrieges. Die SMS König Albert lag jedoch zu diesem Zeitpunkt auf der Werft und konnte daher an der Schlacht nicht teilnehmen. Das dritte Geschwader führte die deutsche Flotte an, wobei die Kaiserschiffe den noch stärkeren Schiffen der König-Klasse folgten. Als erstes der Schiffe konnte die SMS Prinzregent Luitpold das Feuer auf die britischen Schlachtschiffe eröffnen. Die SMS Kaiser und die SMS Friedrich der Große eröffneten derweil das Feuer auf britische leichte Kreuzer, konnten jedoch keine Treffer erzielen. Starke Rauchentwicklung sorgte zudem schnell dafür, dass dieser Kampf abgebrochen werden musste. Kurz nach 18 Uhr eröffnete die Kaiser das Feuer auf die HMS Malaya und schoss zudem mit ihren Sekundärgeschützen auf den Zerstörer HMS Nomad. Die Nomad ging im kombinierten Feuer mehrerer deutscher Schiffe schließlich unter. Gegen 19 Uhr wurde der Kreuzer SMS Wiesbaden, der beschädigt im Wasser trieb, von den britischen Panzerkreuzern HMS Defence und HMS Warrior unter Beschuss genommen. Die Schlachtkreuzer unter Admiral Hipper sowie das dritte Geschwader kamen dem Kreuzer zur Hilfe. Dabei wurde die HMS Defence vernichtet und die HMS Warrior schwer beschädigt. Die SMS Wiesbaden konnte jedoch letztlich nicht gerettet werden und sank. Mit an Bord befand sich der Autor Johann Kienau, der unter dem Namen Gorch Fock bekannt geworden war. Direkt nach diesem Kampf traf die SMS Kaiser das Ruder des britischen Schlachtschiffes HMS Warspite. Das britische Schlachtschiff war zeitweise manövrierunfähig und konnte nur noch in einem großen Kreis fahren. Mehrere deutsche Schlachtschiffe, darunter auch die SMS Friedrich der Große, beschossen die Warspite für rund 20 Minuten und trafen sie rund ein Dutzend Mal, bevor sie aufgrund der stetig schlechter werdenden Sichtverhältnisse nicht mehr bekämpft werden konnte. Aufgrund der Beschädigungen war die Warspite gezwungen, sich zurückzuziehen. Die Deutschen glaubten jedoch, sie versenkt zu haben. Gegen 21.30 Uhr bekämpften mehrere deutsche Schlachtschiffe angreifende leichte britische Einheiten, die mit Torpedos die deutsche Flotte attackieren wollten. Die Kaiserschiffe beteiligten sich am Beschuss des leichten Kreuzers HMS Calliope, der schwer beschädigt wurde und sich zurückziehen musste. Im weiteren Verlauf des Nachtgefechts gelang es der deutschen Flotte, sich dem Griff der leichten britischen Einheiten zu entziehen und in eigene Gewässer zu entkommen. Die SMS Friedrich der Große beteiligte sich dabei an der Versenkung des Panzerkreuzers HMS Black Prince gegen 1 Uhr nachts. Die SMS Kaiser war während der Seeschlacht das aktivste der Kaiserklasse Schlachtschiffe gewesen. Sie hatte 224 Mal ihre Hauptgeschütze und 41 Mal ihre Sekundärgeschütze abgefeuert. Während der Schlacht war die SMS Kaiser zweimal durch großkalibrige Geschütze der HMS Agincourt getroffen worden, hatte jedoch nur geringe Schäden und einen einzigen Verwundeten zu beklagen. Alle anderen Kaiserschiffe blieben unbeschädigt. Bei weiteren Flottenvorstößen 1916 trafen die Kaiserschiffe nicht mehr auf die britische Flotte. Die SMS Prinzregent Luitpold war im Sommer 1917 Schauplatz von Unruhen in der Marine. Diese äußerten sich in Befehlsverweigerungen und politischer Agitation. Diese Unruhen hatten mehrere Ursachen. Zunächst einmal spielten die Schlachtschiffe nach der Skagerrak-Schlacht nur noch zweite Geige und verbrachten die meiste Zeit in den Häfen, während andere Marineeinheiten wie U-Boote, Torpedoboote und Minenräumschiffe sehr aktiv waren. Die Skagerrak-Schlacht war zwar für die deutsche Flotte nicht schlecht verlaufen, allerdings glaubte man in der deutschen Führung nicht mehr, dass man mit der Schlachtschiffflotte den Krieg zur See gewinnen konnte. Dort wurde nun alles auf das U-Boot als Waffe gesetzt. Der unbeschränkte U-Boot-Krieg wurde im Herbst und Winter 1916 diskutiert und begann schließlich Anfang 1917. Dies führte dazu, dass viele erfahrene Offiziere von den Schlachtschiffen abgezogen und zu den U-Booten versetzt wurden. Junge, unerfahrene Offiziere kamen stattdessen an Bord und standen dort altgedienten Unteroffizieren und Mannschaften gegenüber. Viele von ihnen waren hochqualifizierte Facharbeiter, die die komplexe Technik der Schiffe beherrschten und sich bestens auskannten. Die Offiziere versuchten, ihre eigene Unsicherheit mit allzu arrogantem Auftreten und Schikanen auszugleichen, was zu Unmut unter den erfahrenen Seeleuten führte. Der dauerhafte Dienst in den Häfen frustrierte die Besatzungen, die sich mehr oder weniger nutzlos fühlten. Schlechtes, teilweise mit Würmern verdrecktes Essen und von den Mannschaften als unsinnige Schikanen empfundene Maßnahmen, wie zum Beispiel Drills auf Exerzierplätzen in den Häfen, rundeten die katastrophale moralische Situation auf den Schiffen ab. Einige der Matrosen versuchten, Kontakte zur linksradikalen USPD aufzubauen. Aufgrund dieser Kontakte vermutete die Marine später, dass die Unruhen von der USPD gesteuert worden waren. Dies war jedoch nicht der Fall. Vielmehr handelte es sich hier um spontane Aktionen der Matrosen, die der USPD politisch nahestanden, ohne jedoch tiefere Kontakte in diese Partei hineinzuhaben. Die Aktionen der Matrosen begannen im März 1917 mit dem Aufbau von Vertrauensleuten. Streiks, Beschwerden und die Bildung von Soldatenräten folgten ab Juni. Es folgten Hungerstreiks, Protestmärsche und heftige Streits zwischen Matrosen und Offizieren. Die miserable Verpflegung sorgte schließlich dafür, dass während des Passierens des Kaiser-Wilhelm-Kanals die SMS Prinzregent Luitpold quer im Kanal lag und diesen damit sperrte. Die Heizer nahmen die Arbeit erst wieder auf, nachdem ihre Forderungen bezüglich der Verpflegung akzeptiert worden waren. Die Unruhen eskalierten am 1. August 1917. An Bord der in Wilhelmshaven liegenden SMS Prinzregent Luitpold ging das Gerücht um, dass eine Kinovorführung abgesagt worden war, um stattdessen auf dem Exerzierplatz zu üben. 49 Heizer verließen daraufhin unerlaubt das Schiff. 11 von ihnen wurden festgenommen. Aus Protest gegen die Festnahmen verließen am nächsten Tag 600 Besatzungsmitglieder unerlaubt das Schiff, hielten Ansprachen und verlangten die Freilassung der Kameraden. Danach marschierten die Seeleute zurück zum Schiff. Seeleute der SMS Friedrich der Große waren in geringerem Umfang an diesen Unruhen beteiligt. Die Marine reagierte nun mit Härte. Bei der Untersuchung wurde versucht, eine Verbindung zwischen den Matrosen und der USPD nachzuweisen, was jedoch nicht überzeugend gelang. 12 Angeklagte, die beim Ausmarsch eine führende Rolle gespielt hatten, wurden am 23. August 1917 wegen militärischem Aufruhr und Meuterei verurteilt. Es gab eine Todesstrafe und 12 lange Haftstrafen, die Flottenadmiral Scheer jedoch allesamt in kurze Haftstrafen umwandeln ließ. Am 25. und 26. August 1917 wurden 5 Männer, die als Rädelsführer der gesamten Unruhen galten, allesamt zum Tode verurteilt. Admiral Scheer bestätigte 2 der Todesurteile und wandelte 3 weitere in Gefängnisstrafen um. Die Todesurteile wurden am 5. September 1917 vollstreckt. Mit ihrem harten Durchgreifen hatte die Marineführung die Ordnung noch einmal wiederherstellen können. Die Gründe für die Unruhen waren jedoch nicht abgestellt worden. Weswegen die erneuten Unruhen und die anschließende Meuterei in der Flotte im Herbst 1918 eigentlich nicht hätten überraschen dürfen. 1917 wurden die Kaiserschiffe im Rahmen von Unternehmen Albion in der Ostsee eingesetzt. Das deutsche Heer hatte an Land große Fortschritte erzielt und war tief ins Baltikum vorgerückt. Die russische Armee hatte sich jedoch vor Riga auf den Inseln festgesetzt. Im Rahmen einer kombinierten Offensive von Heer und Marine sollten die Inseln Ösel, Dagö und Mohn im September und Oktober 1917 besetzt werden. Gerade auf Ösel hatten die Russen Artilleriebatterien installiert, die es auszuschalten galt. Dieses Mal waren alle 5 Kaiserschlachtschiffe dabei. Die Spitze des 3. Geschwaders bestand jedoch aus 4 Königklasse-Schlachtschiffen sowie dem neuen Schlachtschiff SMS Bayern. Die russische Seite konnte dagegen nur 2 ältere Schlachtschiffe, die Slava und die Zarewitsch, aufbieten. Am 12. Oktober beschossen die Kaiserschiffe russische Batterien auf der Halbinsel Sworbe. Die Russen wehrten sich jedoch zäh und verlangsamten so die Operation. Am 14. Oktober wurde die SMS Kaiser etwas zurückbeordert, um deutschen Torpedobooten und Minenräumschiffen Feuerschutz gegen russische Zerstörer zu geben. Dabei wurde der russische Zerstörer Grom versenkt. Währenddessen beschossen die anderen Kaiserschiffe russische 30,5 cm Küstenbatterien bei Zerel. Es zeigte sich dabei, dass das Feuer der Russen sehr präzise war, weswegen die deutschen Schlachtschiffe ständig in Bewegung bleiben mussten. Die Batterien konnten letztlich niedergekämpft werden. Unternehmen Albion wurde bis Ende Oktober erfolgreich abgeschlossen. Am 17. November 1917 sicherten die Schlachtschiffe SMS Kaiser und SMS Kaiserin mehrere leichte Einheiten und Minenräumer in der deutschen Bucht. Die Minenräumer wurden von den britischen leichten Kreuzern HMS Calypso und HMS Caledon sowie dem Schlachtkreuzer HMS Repulse bedrängt. Das Eingreifen der Schlachtschiffe erzwang den Rückzug der britischen Einheiten. Es gelang jedoch keiner Seite, kritische Treffer auf den jeweils gegnerischen Schiffen zu erzielen. Alle Kaiserschiffe hätten an der Flottenaktion Ende Oktober 1918 teilnehmen sollen. Admiral Scheer plante mit einem Sieg zur See, die deutsche Situation bei den Friedensverhandlungen zu verbessern. Die deutschen Matrosen betrachteten den Einsatz jedoch als Selbstmordmission und verweigerten massenhaft die Befehle ihrer Vorgesetzten. Die Aktion musste daher abgesagt werden. Die Befehlsverweigerungen trugen anschließend ihren Teil zum Matrosenaufstand und der Novemberrevolution bei. Nach Ende des Krieges mussten die Kaiserschiffe mit dem Großteil der modernen Schiffe der kaiserlichen Flotte in Scapa Flow interniert werden. Als sich abzeichnete, dass die Flotte im Versailler Vertrag unter den alliierten Siegermächten aufgeteilt werden sollte, wurden die Schiffe von den deutschen Besatzungen am 21. Juni 1919 versenkt. Details dazu werde ich in einer künftigen Episode diskutieren. Vermutlich dann, wenn ich mit allen Schlachtschiffen aus der Zeit des Kaiserreichs fertig bin. Chronologisch würde das dann ja gut passen. Die Wracks der Kaiserschiffe wurden in den Folgejahren nach und nach gehoben und verschrottet. Bei SMS Kaiser war dies 1929 der Fall, bei SMS Prinzregent Luitpold 1931. Es folgten die SMS König Albert 1935, SMS Kaiserin 1936 und SMS Friedrich der Große 1937. Die Schiffsglocke der SMS Friedrich der Große wurde 1965 an Deutschland zurückgegeben und befindet sich im Flottenhauptquartier in Glücksburg.
Ein paar abschließende Worte.
Die Schlachtschiffe der Kaiserklasse waren ein großer technischer Sprung nach vorne. Erstmals setzte die deutsche Marine Turbinen als Antriebssystem auf ihren Schlachtschiffen ein und man machte einen ersten Schritt weg von der verteilten Aufstellung der Geschütztürme und einen in Richtung der Linienaufstellung. Die Schlachtschiffe der Kaiserklasse bewährten sich sowohl bei der Skagerrak-Schlacht als auch beim weniger bekannten Unternehmen Albion in der Ostsee. Wie man ihr Ende in Scapa Flow bewertet, bleibt jedem selbst überlassen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.